Willkommen zur 20. Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon und mein Gast in der heutigen Episode ist Golo Röcken. Golo startet als Age-Grouper und hat unter anderem 2017 in seiner Heimatstadt die Premiere des Ironman Hamburg gewonnen. In diesem Jahr ist er unter ganz besonderen Umständen beim Ironman Hawaii gestartet, denn er war 2018 Teil des Specialized Swift Academy Tri-Teams, bei dem sich 10.000 Athleten beworben haben und letztendlich nur 4 ausgewählt wurden. Da die Pforten der Swift Academy bald wieder öffnen, ist es sicherlich für viele interessant, einen tieferen Einblick in das zu bekommen, was die ausgewählten Teammitglieder erwartet. Mit hochwertigem Material, Aero-Tests, Teamtreffen in Amerika und Trainingseinheiten mit Tim Don wurden Golo und die anderen 3 Teammitglieder in diesem Jahr auf die Ironman WM 2018 vorbereitet. Ich habe mich in Kailua Kona wenige Tage vor dem Rennen mit Golo getroffen und mit ihm über dieses besondere Jahr in der Swift Academy und über alles, was auf dem Weg bis nach Kona passiert ist, gesprochen. Außerdem haben wir uns über Golos Laufbahn im Triathlon unterhalten, über seine schönsten und schlimmsten Rennen und über zukünftige Ziele. Ja, danke, dass ihr zuhört und viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert, der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt direkt am Handgelenk ohne weitere Sensoren misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung am Handgelenk dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen und auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich.
Ja, Golo, erstmal vielen Dank, dass du da bist und wir treffen uns jetzt hier auf Hawaii im Rahmen des Ironman. Darum soll es aber gar nicht in erster Linie gehen, sondern in erster Linie um dich als Person, weil du als Age-Group-Athlet, der du ja bist und als der du hier an den Start gehst, in den letzten 1-2 Jahren etwas erlebt hast, was nicht unbedingt viele erleben. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Vielleicht einmal von dir. Wie bist du zum Sport gekommen und wo kommen deine Anfänge so her?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und angefangen hat bei mir eigentlich alles so vor 10 Jahren, also schon eine ganze Weile her. Und da habe ich komme ursprünglich aus dem Mountainbiken und habe dann so dieses klassische, ich habe mir mal das Rennrad von meinem Papa geliehen und habe einfach mal einen Triathlon gemacht. So fing eigentlich alles an. Und bei meinem ersten Triathlon bin ich auch wirklich wie die meisten ziemlich gestorben. Ich hatte einen viel zu großen Neo, bin fast untergegangen und hatte mein Radtrikot, weiß ich noch, auf der falschen Seite, auf der Laufstrecke an. Und es war aber trotzdem so ein Erlebnis, dass es mich eigentlich dabei gefestigt hat, quasi den Triathlon zu machen.
Vor 10 Jahren, wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 30, also da war ich ziemlich genau, ich glaube, es war sogar ein bisschen länger sogar her mittlerweile, also 11 Jahre. Ich weiß, dass ich mit 20 meinen ersten Ironman gemacht habe.
Oh, okay.
Was aber aus medizinischer und Coaching-Sicht ich keinem mehr empfehlen würde. Ja, das war 2008 beim Triathlon Cologne quasi damals bei dieser Langdistanz. Das war halt direkt vor der Haustür und mein Onkel hat mir immer gesagt, du schaffst das sowieso nicht. Und das war eigentlich so, sage ich mal, der Satz, der in meinem Kopf hängen geblieben ist. Und der mich, glaube ich, auch zur Finishline quasi nachher gebracht hat.
Also du bist jemand, der die Motivation definitiv aus den Kommentaren von anderen ziehen kann.
Ja, also ich würde sagen, der kann das nicht. Nein, ich glaube, solche Sätze bleiben halt im Kopf irgendwie hängen und dann probiert man das Ganze so ein bisschen zu überwinden.
Ja der Klassiker. Also ich habe es gemacht, weil du gesagt hast, ich kann es nicht.
Genau, ja, richtig. Ja.
Das war aber dann dein wievielter Triathlon überhaupt, die Langdistanz?
Die Langdistanz war dann mein dritter Triathlon überhaupt. Ich habe zuerst eine Sprintdistanz gemacht, dann eine Mittel- und dann eine Lang.
Wie lange hast du dich dann insgesamt darauf vorbereitet?
Nicht sehr lange, muss ich sagen. Also auch in Anbetracht, was man jetzt so eher für Trainingsumfänge bzw. Intensitäten macht, war das sehr, sehr schlecht vorbereitet. Ich bin irgendwie auch ins Ziel gekommen, aber das war auch mehr unter allen Liefen.
Willst du über die Zeit sprechen oder?
Es waren 10 Stunden 40.
Ja, komm, ich bitte dich. Also in dem Alter, wenn du sagst, dass die Vorbereitung so schlecht war, das ist ordentlich.
Ja, es war okay, auf jeden Fall. Also Rad gefahren bin ich 5 Stunden 5, glaube ich. Das war sogar gar nicht so schlecht. Aber ich bin dann eben im Laufen komplett eingegangen. Und habe 4 Stunden 10, glaube ich, bin ich gelaufen und das Schwimmen war auch 1 Stunde 30 oder so. Das war nicht ganz so gut, aber es war ein guter Anfang.
Und das war dann auch so das Ereignis, was dich motiviert hat, weiterzumachen, mehr zu machen, intensiver den Sport zu betreiben?
Ja, ich hatte dann, als ich 2008 war eigentlich für mich, ich kam gerade aus dem Abi, ich hatte halt Zeit, mich vorzubereiten auf den Triathlon und hatte Bock, irgendwie was komplett Neues zu machen und habe dann aber relativ, ich wollte unbedingt Medizin studieren und das hat dann erstmal den Sport so ins Hintergrund einfach gerückt und es hat mich für mich halt ungefähr anderthalb Jahre gedauert, sage ich mal, bis ich halt den Medizinplatz dann in Hamburg ergattert habe. Und dann habe ich, als ich den Medizinplatz hatte, habe ich auch Triathlon erstmal ziemlich wieder heruntergefahren. Dann also von 2010 bis 2012 habe ich eigentlich fast gar nichts gemacht und habe dann eigentlich wieder neu quasi angefangen und habe dann über meinen Triathlon-Club, das Triteam Hamburg, was wir 2014 gegründet haben oder 2013, habe ich eigentlich erst so richtig wieder auch dann Spaß an der ganzen Sache gefunden.
Team heißt ja meistens immer so Ligarennen. Ligarennen heißen meistens irgendwie Kurzdistanz oder Sprintdistanz. Das ist ja irgendwie der Gegensatz zu dem, was du vorher dann mal ausprobiert hast. War das dann auch so der Einstieg, den du dann wieder gefunden hast? Also hast du dann vermehrt diese Ligarennen gemacht oder immer noch den Fokus auf Langdistanz dann gehabt?
Genau, also ich hab dann schon noch geswitcht und habe dann auch mich ganz bewusst, sage ich mal, für zuerst die Regionalliga und dann auch für die Bundesliga im Team, sage ich mal, intern qualifiziert und habe aber dann auch gemerkt, dass ich von meiner Physiologie her mehr zur Langdistanz passe. Und das war dann eigentlich so wieder der Einstieg vor 3 Jahren halt zu sagen, okay, dann probieren wir es halt nochmal nach der Langdistanz.
Welche Ziele hast du dann, oder wann war das so, dass du dir mal so richtig hohe Ziele gesteckt hast in Bezug auf Hawaii-Quali jetzt? Ich meine, du bist jetzt, du hast es eben schon gesagt, zu mir zum 3. Mal hier am Start und wir wissen alle, irgendwie Hawaii-Quali macht man nicht mal eben so. Da steckt irgendwie viel Herzblut drin, viel Zeit, viel Training. Wann hast du dir selbst gesagt, okay, ich probiere das mal?
Ja, das war, glaube ich, eigentlich, also Hawaii war immer schon ein Traum für mich und ich habe auch immer schon diese Faszination Hawaii und einfach das Rennen an sich und einfach dieser Charakter von mit den Besten der Welt sich einfach zu messen, das ist halt schon immer ein Traum von mir so gewesen, allein hier einmal zu starten. Und das hat sich eigentlich so vor allen Dingen gefestigt, als ich dann gemerkt habe, dass ich eventuell halt an die Zeit noch rankommen könnte. Und das war eigentlich so 2014, 2015. 2014 habe ich dann noch in Mallorca im Oktober eine Langdistanz gemacht, die, wo ich eigentlich sehr gut geschwommen bin, auch gut Rad gefahren bin und ich dann aber mental im Laufen tierisch eingegangen bin, was ich vorher auch noch nicht so erlebt habe, weil ich einfach mental komplett leer war. Ich konnte irgendwie, ich glaube, physiologisch hätte ich das noch durchziehen können, aber es war einfach nicht so, dass ich diesen Biss halt hatte. Und das hat mich eigentlich so motiviert zu sagen, okay, Gole, du musst irgendwas ändern, du musst einfach mental noch härter sein, um das Ganze durchzuziehen. Und dann hat es eben mit der Hawaii-Quali 2015 geklappt.
Was hast du dann gemacht, um dir zu sagen, also wenn du sagst, irgendwie, ich muss da irgendwie härter werden, hast du da was Besonderes geändert dann?
Es gab einige Sessions, wo ich halt, sage ich mal, ganz bewusst im Training halt auch über diesen Ermüdungszustand halt, den ich dann erfahren habe, einfach probiert habe, noch mehr Gas zu geben im ermüdeten Zustand. Und das war halt, ja, das hat sehr, sehr viel verändert, dass ich zum Beispiel, weiß ich nicht, vorher ein Krafttraining gemacht habe und dann halt noch die Laufintervalle abends noch danach gemacht habe, wo ich wusste, dass ich müde bin, aber ich halt wusste, okay, wenn ich das durchziehe, dann wird mir das wahrscheinlich auch einfacher fallen, im Ironman nachher noch drauf zu laufen.
Also quasi Trainingseinheiten, die nicht nur für den Körper sind, sondern, oder nicht nur für den Körper anstrengend sind, sondern auch für den Kopf in erster Linie.
Genau. Ja.
Dann hat es dann 2015 das erste Mal mit der Hawaii-Quali geklappt und dann hast du gleich hier so Feuer gefangen und gesagt, du willst wiederkommen oder wie hast du das erste Mal hier erlebt?
Also Feuer gefangen passt auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Also 2015 hatte ich direkt nach meinem Ironman hatte ich einen Infekt und der eigentlich sich relativ lange über 2 bis 3 Wochen so hingezogen hat und ich kam dann, sag ich mal, hatte echt Probleme, mich auch dann wieder an das alte Training so zu gewöhnen und mein Körper war einfach, glaube ich, geschwächt, einfach auch von, ich musste 2005 auch sehr, sehr viel Gas geben, um den Hawaii-Platz so zu bestätigen und zu kriegen und habe das halt auch unterschätzt, diese Kombination aus 2 Ironmans in einer Saison und bin deswegen relativ unfit 2015 in Hawaii an den Start gegangen, so aus der Retrospektive würde ich das sagen. und bin dann auch wirklich sehr, sehr auf den Mund gefallen, sowohl auf der Radstrecke, wo es halt schon verdammt heiß war und ich einfach nur noch probiert habe, irgendwie mich runterzukühlen, genug Flüssigkeit aufzunehmen, und dann wurde es aber immer schlimmer und ich habe vergessen, Salz oder sowas aufzunehmen und habe halt nur Wasser getrunken, was ich halt auch ganz, ganz vielen Triathleten empfehle, nicht zu machen, weil das Entscheidende halt bei so Langdistanzen und wenn es gerade in der Hitze ist, ist halt, dass man vor allen Dingen die Elektrolyte ausreichend aufnimmt, dabei vor allen Dingen halt Natrium. Und ich habe dann 10 Kilometer vor dem Ende der Radstrecke, ist mir halt schwarz vor Augen geworden, mir ist schlecht geworden, ich habe mich zweimal übergeben, musste dann bei der letzten Verpflegungsstation, die eigentlich für die Laufstrecke gedacht war, 5 Kilometer vom Ziel, habe ich angehalten mit dem Fahrrad, habe mich da ins Zelt gesetzt und habe gesagt, dass der Wettkampf ist vorbei. Und es war ganz witzig, weil das Zelt wurde geleitet von asiatischen Christen. Und die haben mich dann alle hingesetzt, haben für mich gebetet, haben mir Lieder zugesungen. Und in dem Moment kam gerade Jan Frodeno vorbeigelaufen und hat nach einer Flasche Wasser irgendwie von der Aid Station gefragt. Aber die waren komplett mit mir beschäftigt. Sorry Jan, wenn du das hörst, ich hab damit jetzt nicht irgendwas gesmashed.
Naja,
aber hat ja noch gut funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, also ja. War nicht rennentscheidend.
Nee, definitiv. Ja, und dann habe ich aber doch entschieden, noch jetzt zur Wechselzone zu fahren. Und dann bin ich 30 Kilometer vom Marathon gegangen und noch 12 gelaufen.
Boah, aber hast du es ins Ziel gebracht? Mit welcher Zeit, wenn ich fragen darf?
Oh, das war irgendwie knapp unter 12. Aber das war mein härtester Ironman. Zumindest der längste.
Und was war das für ein Gefühl, dann die Ziellinie zu überqueren, wenn man weiß, was für ein Tag dahinter einem liegt?
Ja, es war halt ein unglaubliches Gefühl der Befreiung und einfach auch des Gefühls, es geschafft zu haben, sage ich mal hier, und es trotzdem auch noch wieder überwunden zu haben, diesen Moment des Aufgebens. Und dass es halt trotzdem geht, obwohl man denkt, es geht gar nichts mehr.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja quasi das Mentale, was du vorher schon angesprochen hast. Also das, was dir wahrscheinlich in den Vorjahren oder in dem angesprochenen Rennen mal gefehlt hat, hast du da ja irgendwie mehr oder weniger sehr, sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass es dann trotzdem geht.
Ja, also das war schon ein ganz, ganz besonderer Moment, auch das erste Mal hier in Hawaii über die Finishline zu gehen oder zu laufen, ist einfach unglaublich. Das ist schon noch anders, sage ich mal, weil es andere Strapazen, sage ich mal, meistens dahinter liegen.
Ein anderer besonderer Moment wird für dich sicherlich auch im letzten Jahr der Ironman Hamburg gewesen sein. Du hast gerade schon angesprochen, du bist auch im Tri-Team Hamburg, bist Hamburger. Und hast dann bei der Premiere des Ironman Hamburg direkt gewonnen, also warst schnellster Age-Grouper. Wenn du das so einordnen würdest, was für einen Stellenwert hat dieses Rennen bei dir oder dieser Erfolg?
Ja, also Ironman Hamburg letztes Jahr, glaube ich, war schon für mich das emotionalste Rennen insgesamt, würde ich sagen.
Ja.
Einfach auch vor Familie, Freunde und einfach der Stadt, in der man lebt, quasi zu gewinnen, war schon einfach was ganz, ganz Besonderes. Und das Rennen war auch, es war ja kein Start zum Finish quasi, wo ich die ganze Zeit Erster war, sondern es war halt ein Kampf, sag ich mal, auf der Laufstrecke nachher noch mit Benny Dicke, der noch irgendwie bei Kilometer 28 auf mich aufgelaufen ist und mit dem ich dann halt irgendwie 4 Kilometer die ganze Zeit Erster, Zweiter und danach konnte ich mich absetzen. Das war halt ein unglaubliches Gefühl einfach, das geschafft zu haben. Und ich erinnere mich noch, mein bester Kumpel Julian hat mir noch irgendwie 1 Kilometer vom Ziel zugelaufen. Golo, Benny hat noch 20 Sekunden Vorsprung auf dich. Wegen diesem Rolling Start mal wieder.
Ach so.
Und ich war mir nicht sicher und hab gedacht, das kann nicht sein. Und dann bin ich halt all out gelaufen. Aber letztendlich hat er irgendwie 2 Minuten Rückstand auf mich, aber es war egal.
Ja, so kann man Leute auch nervös machen auf jeden Fall.
Ja,
aber hat ja funktioniert. Also man merkt gerade schon, jetzt in diesem Jahr 3. Hawaii-Start, mal ein Ironman als Age-Grouper gewonnen. Also du bist niemand, der vorsichtig ausgedrückt irgendwie Gesundheitssport betreibt, sondern du machst das sehr, sehr ambitioniert, auch sehr erfolgreich. Was unter anderem dazu geführt hat, dass du, ich glaube im vergangenen Jahr warst, ins Zwift-Team aufgenommen wurdest. Ich weiß nicht, du kannst gleich mal sagen, wie der offizielle Name ist, was es genau damit auf sich hat und was du dafür tun musstest, wie das zustande gekommen ist. Ja, genau. Erzähl mal, wie war das?
Genau, also das Zwift Specialized Academy Tri-Team ist halt jetzt, also es gibt, das ist die Registrierung war letztes Jahr im Oktober offen oder im November, und dann ist aber eigentlich der, sag ich mal, Prozess der Anmeldung und Bewerbung und wie es quasi dann abläuft, zu dem ich gleich nochmal komme, hat eigentlich so bis März, April, sag ich mal, gedauert. Mhm. Und letztendlich gab es eigentlich, auf worauf ich aufmerksam geworden bin, ich habe Swift, sag ich mal, schon immer benutzt. Vor allen Dingen so in der Beta, sag ich mal, damals noch als erstes.
Vielleicht für alle, die noch nie davon gehört haben, genau. Das ist eine quasi eine Trainingssoftware, die dazu da ist, wenn man Indoor fährt, mittlerweile auch läuft, quasi das in verschiedenen 3D-Welten oder virtuellen Welten tun zu können, bei dem man dann alle Daten hat, Wattzahl, Herzfrequenz und dann mit anderen unterwegs ist, was halt das Besondere sein soll, dieses Interaktive mit jemandem auf virtuellen Strecken fahren und das nicht alleine machen zu müssen, falls es Leute gibt, die noch nicht davon gehört haben.
Genau, ja, es ist halt wie eine interaktive Trainingsplattform quasi, kann man so setzen. Und ich habe es halt schon immer auch bei mir im Training und im Coaching von anderen Athleten auch viel benutzt. Und dann fand ich es halt interessant, sage ich mal, mit Swift zusammen halt so ein Programm wie Hawaii halt, sage ich mal, anzugehen. Und natürlich waren dann eben solche Partner wie Specialized noch mit dabei, Wahoo mit dabei, Cliff Bar ist mit dabei und Broker mit dabei, sodass man halt eigentlich ein unglaublich tolles Paket einfach hatte. Und genau, letztendlich haben sich 2000 Athleten im Oktober dafür beworben. Und davon sind halt 4 Athleten genommen worden, um halt quasi mit dem Ziel, sich weit zu qualifizieren und im optimalen Fall halt irgendwie die Age Group unter den Top 3 zu landen. Das war eigentlich so das Ziel.
Wie sah das aus mit der Bewerbung? Ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, da gab es verschiedene Tests, Auswahlverfahren, auch mehrere Stufen, glaube ich, wo dann immer weiter der Kreis der möglichen Gewinner, sage ich jetzt mal, oder Teammitglieder eingegrenzt wurde. Vielleicht magst du mal erzählen, wie der Ablauf so war.
Genau, also es gab halt zuerst die große Bewerbungsphase, wo man eigentlich seine Wettkampfergebnisse, 2, 3 Fotos und eben noch sich selber etwas beschrieben quasi hat. Und danach wurden halt 20 Athleten ausgewählt, die in den näheren Kreis, sage ich mal, kommen. Und die haben dann nochmal ein persönliches Video an Swift geschickt, wo sie sich halt quasi nochmal gesagt haben, warum sie quasi der optimale Kandidat für das Swift-Team sind. Und parallel dazu ist halt von Swift auch schon so ein bisschen das Profil gecheckt worden, die Wattzahlen, die FTP, solche Sachen eben, ob quasi man auch geeignet wäre, um Swift Rides zu leiten und quasi als Teammitglied da in Frage zu kommen. Und dann ist aus diesem 20 Athletenpool sind letztendlich 4 final ausgewählt worden, 2 Männer und 2 Frauen.
Wie war das, wie hast du das dann erlebt, als du zu diesen, also du sagst ja selbst 2000 Leute, letztendlich sind es 4, da kann man sich, glaube ich, verdammt glücklich schätzen. Ja. War das für dich überraschend oder wie hast du das erlebt?
Also es war schon absolut überraschend. Es war halt, ich habe halt gedacht, okay, also wenn ich der erste Cut, als ich den geschafft habe mit den 20 Athleten, da habe ich halt schon gedacht, okay, vielleicht habe ich eine Chance, weil ich glaube, durch diese Sache mit Ironman Hamburg und so, das habe ich auch schon von denen die Rückmeldung kriegen, das fanden sie halt wirklich toll. Ja. Und dann einfach auch so generell, glaube ich, habe ich ganz gut ins Profil gefasst. Man muss halt auch immer sagen, es ist natürlich auch bei so einer Firma wie Swift stehen einfach auch natürlich dann auch Interessen, sage ich mal, dahinter. Die können jetzt nicht nur Athleten aus Deutschland nehmen zum Beispiel. Ja, klar. Das muss halt irgendwie auch eine ganz gute Verteilung so sein. Und von dem her, wenn man dann in diesen Pool von den 20 gehört, dann rechnet man sich natürlich Chancen aus. Aber ich war trotzdem unglaublich überrascht. Also, und ich habe mich tierisch gefreut. Ich hab die Nachricht um 4 Uhr nachts gekriegt und bin gerade auf Toilette gegangen, habe kurz meine E-Mails gecheckt und habe es dann bekommen. Ich habe wirklich bei uns zu Hause alle geweckt. Ich habe mich so gefreut. Ich habe meine Freundin geweckt, ihre Mutter geweckt, ihren Papa geweckt. Das war relativ gut. Das war echt ein ganz besonderer Tag.
Ja, das glaube ich. Wie ging es dann weiter? Also du hast eine Zusage bekommen und dann war es ja auch wahrscheinlich so, also Swift sitzt ja mit dem Headquarter auch in den USA. Musstest du dann dahin oder wie war das weitere Vorgehen?
Genau, dann als nächstes war das weitere Vorgehen, dass wir dann erstmal zu Hause halt so Swift Rides geleitet haben, sage ich mal, auf der Plattform halt uns schon mal so ein bisschen mit den Leuten da vertraut gemacht haben. Und dann sind wir im Juli nach Morgan Hill geflogen zu Specialized. und haben dann da mit den Swift-Leuten zusammen, die sitzen in Los Angeles in Long Beach, was nicht so weit davon entfernt ist, haben da halt zusammen unser erstes Teamcamp gehabt, wo wir das Material, sage ich mal, bekommen haben und dann eben auch die anderen Teammitglieder, Input von Tim Dorn, Tim Dorn war auch da und mit halt dann hatten wir eine Woche Training mit den Leuten zusammen und hatten halt auch den Windtunnel-Test zum Beispiel bei Specialized, was auch einmalig ist.
Das heißt, was waren da für Neuerungen? Du hast dann auch ein neues Rad bekommen oder was für Equipment?
Genau, ich habe dann das 2017 Specialized Schiff gekriegt, beziehungsweise halt jetzt nicht das ganz neue Modell, was seit vorgestern draußen ist, sondern das vorherige.
Ja.
Und mit dem waren wir dann eben im Windtunnel und haben dann halt quasi nochmal Checks gemacht und was wir verbessern können, an welchen Dingen wir nochmal arbeiten können, an Positionen vom Körper zum Beispiel. Hat man zu mir halt immer gesagt, ich muss meinen Körper mehr schranken, also quasi schrumpfen, weil ich einen relativ großen Körperbau habe. Und deswegen probiere ich halt meistens meine Schultern Richtung der Ohren zu ziehen, um halt quasi mich hier kleiner zu machen. Und das sind halt auch so Sachen, die man dann an der Stabi arbeiten kann, halt dann wieder zu Hause. Aber es gibt halt immer kleinere Stellschrauben, an denen man drehen kann und halt quasi, wo man dann aber nochmal was rausziehen kann.
Warst du vorher schon mal im Windtunnel?
Nee, noch nie.
Wie war die Erfahrung so für dich? Ich meine, klar, es gibt die Angebote, jeder könnte es irgendwie theoretisch machen, kostet halt einen Haufen Geld.
Ja.
Machen am Ende wenige, wie hast du das so erfahren?
Ja, also es ist halt das einzige Tool, was in, sag ich mal, Realtime deine Leistung halt quasi vergleicht mit deiner Position. Und von dem her war es schon echt interessant zu sehen, wie kleine Änderungen halt zweistellige Wattwerte einfach einsparen können. Und das war schon was, wo ich dachte, okay, wow. Und dann haben wir halt auch Tim dann dazu gleichzeitig auch noch gesehen und einfach auch die Werte von Tim, die er hat. Und dann sieht man einfach auch, dass da echt nochmal Meilensteine, nicht nur in den Wattwerten, sondern einfach auch in den Aero-Werten halt, wie die Profis halt daran arbeiten und wie gut sie einfach auch schon in ihrer Position sind.
Was konntest du für dich davon noch mitnehmen?
Ich habe halt an meiner Position, sage ich mal, danach sehr, sehr viel gearbeitet.
Gab es sonst noch Ratschläge von Tim Don?
Ja, doch. Also Tim ist halt, Gott sei Dank, hält er mit seinen Ratschlägen eigentlich nie hinterm Baum. Und einer so der wichtigsten Ratschläge, sage ich mal, von Tim ist halt auch, in welchen Situationen man welche Position so einnehmen sollte. Ich habe halt immer gedacht, besonders wenn der Wind von vorne kommt, musst du dich halt besonders klein machen. Und er meinte halt, da probiert er eher nicht so drauf zu achten und eher mehr Watts zu drücken. Und sobald halt quasi der Wind von hinten kommt und er halt wirklich schnell wird, quasi da probiert er sich halt möglichst klein zu machen. Weil eigentlich je schneller du fährst, desto wichtiger ist halt quasi die Stirnfläche, die du dem Wind quasi bietest.
Was mich noch interessieren würde, so dieser Prozess von bewerben, nicht sicher sein, ob das überhaupt klappt, bis zu diesem Moment irgendwie, man steht da im Windtunnel mit Tim Don und irgendwie gehört zu den ganz wenigen, die sowas mal erleben dürfen. Warst du da, hast du dir das zwischendurch immer wieder bewusst gemacht oder ja, wie war das?
Ja, also das passiert mir jetzt auch mittlerweile, ist es halt schon so, dass man manchmal denkt man halt, sitzt da oben in Kona in diesem Riesenhaus von Swift mit den ganzen Athleten. Tim Don sitzt direkt neben einem an deinem Tisch. Irgendwie Lucy Charles kommt auch immer mal wieder vorbei. Und irgendwie denkst du so, wow, okay, krass. Stell dir das mal vor einem Jahr vor, das wäre unmöglich gewesen. Aber es ist Wahnsinn, dieses so mitzunehmen und das zu erleben. Und das ist schon echt unglaublich cool.
Vielleicht mal noch zu den Werten, den Daten. Eventuell sind ja auch Leute jetzt dabei, die sich auch beworben haben, bei denen es vielleicht nicht geklappt hat. Ja, was sind so bei den verschiedenen Distanzen deine Bestzeiten oder was trittst du so auf dem Rad? Du hast ja gesagt, man musste beispielsweise FTP da angeben.
Ja.
Wenn du das verraten willst, darfst.
Na, ja. Ah gut, ich muss ja nicht mein Gewicht sagen, das können die Leute ja googeln. Na, aber meine FTP, also ich drücke so, weiß ich nicht, bei 20 Minuten, kommt immer so ein bisschen auf die Saison drauf an, aber so 350 bis 370 Watt so ungefähr.
Mhm.
Ja, und meine Bestzeit im Ironman ist, glaube ich, immer noch in Hamburg die 8,58 und da bin ich auf dem Rad eine 4,48, glaube ich, gefahren.
Ja, Strecke war ja auch sogar ein bisschen länger.
Ja, die war ein bisschen länger.
Und auch nicht der flache Kurs, der es
in diesem Jahr war. Ja, das stimmt. Ja. Und dieses Jahr in Maastricht, glaube ich, also wenn ich gut vorbereitet wäre, glaube ich, wäre noch was mehr drin gewesen, aber da habe ich meine ganzen, meine Bikeboxen alles verloren und es war ein Wettkampf mit Pleitenpech und Pannen, das war schon ganz interessant. Naja.
du hast auch noch, wenn ich mich richtig erinnere, 73 Rügen gemacht und auch gewonnen, glaube ich, als Age Group.
Ja, richtig.
Ich habe dich zwischendurch an den Wendepunkten gesehen. Ich bin Sechster geworden, also hat nicht ganz gereicht. Es waren nur noch ein paar Minuten, die du auf dem Rad rausgefahren hast. Ja, wie ist so die ganze Saison? Das war ja nach Maastricht dann generell für dich gelaufen. Jetzt mal abgesehen davon, dass du gerade sagst, dein Quali-Rennen ist nicht so gut gelaufen.
Ja. Ja, also danach die Saison habe ich halt wieder ein, zwei Teamwettkämpfe gemacht und habe halt probiert, auch so ein bisschen wieder bewusst rauszunehmen und habe dann eigentlich Rügen als meinen letzten wirklichen Test so genommen und habe eigentlich bis Rügen auch sehr, sehr hart noch so trainiert und habe dann halt für Rügen so 7 Tage rausgenommen und war aber mit Rügen unglaublich zufrieden. Ich fand, das war eigentlich es ist ja auch kein ganz einfacher Kurs. Die Radstrecke ist super schnell, aber die Laufstrecke, weißt du ja auch, ist nicht ganz so einfach. Und von dem her war ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Rennen.
Was würdest du sagen, wie sehr dieser ganze Teamgedanke, damit meine ich jetzt nicht Tri-Team Hamburg, sondern das Zwift-Team, mit allen Unterstützungen, die du da erfährst, was das für einen Einfluss nimmt auf deine Leistungsfähigkeit, auf alles, was dann so dazugehört, wie sehr unterstützt dich das?
Also ich glaube schon massiv. Es ist auch, was ich auch immer so denke, es ist nicht nur dieses Material, was man, sage ich mal, bekommt, sondern einfach auch dieser Support, der hintenrum, sage ich mal, so geschieht. Sei es jetzt hier auf Kona, sei es in San Francisco oder sei es einfach auch in den sozialen Medien, sage ich mal. Es ist schon einfach ein wirkliches Team so geworden. Und ich finde es unglaublich schade, dass das Programm quasi nach Kona wahrscheinlich erstmal für mich so, sage ich mal, vorbei sein wird, weil es war einfach, oder es ist einfach eine unglaubliche Zeit und es sind einfach unglaublich coole Leute, die das Team quasi leiten.
Gab es da noch andere Aktionen oder Treffen nach diesem Windkanaltest, die ihr gemeinsam gemacht habt?
Eigentlich vor allen Dingen virtuell. Also, sage ich mal, wir machen halt öfters mal eine Skype-Session oder tauschen uns halt immer über WhatsApp aus. Solche Sachen laufen halt kontinuierlich.
Ja. Du hast vorhin schon einmal nebenbei erwähnt, Ratschläge, die du anderen gibst oder wenn du andere coachst, heißt, du bist auch als Trainer tätig. Seit wann machst du das? Wann hast du angefangen, das so neben deiner sportlichen Aktivität her auch noch zu machen?
Genau, also ich coache über Rocket Racing, heißt quasi unsere Coaching, mein Coaching-Unternehmen quasi.
Ja.
Und damit habe ich angefangen, eigentlich so 2015, weil relativ viele Leute vom Tri-Team Hamburg halt auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du Godo, willst du mich nicht coachen? Zum Beispiel Philipp Herber, der ja auch schon hier bei dir auf der Couch saß, kam halt quasi zu mir und so haben wir halt angefangen, sag ich mal, 2015 mit dem Coachen anzufangen und es hat halt angefangen mit 5 Leuten und letztendlich habe ich es dann eigentlich so vor 2 Jahren größer gemacht, indem ich Rocket Racing gegründet habe quasi und jetzt mache ich es halt zusammen mit meinem besten Kumpel. Und es ist einfach schön, dass man, viele Sachen zusammen machen kann und teilen dann halt zu zweit. Und mir ist es halt immer ganz, ganz wichtig, dass man halt so einen sehr, sehr individuellen Ansatz fährt für den Athleten. Also das heißt, dass man nicht irgendwie für einen Athleten halt Trainingsplan A nimmt, der eigentlich für Athlet irgendwie B geeignet ist, sondern dass man halt wirklich darauf achtet, welche Sessions sind quasi für welchen Athleten effektiv.
Was würdest du sagen, du hast ja gerade gesagt, du hast Medizin studiert, wie sehr hilft dir das dabei, das so planen zu können, dass du genau weißt, wie der Körper funktioniert?
Klar, das ist natürlich, einer der Hauptqualifikationssachen, sage ich mal, in meinem Coaching, dass ich halt wirklich darauf achte, die Leute zu analysieren und halt auch zu gucken, ob medizinisch, sage ich mal, alles in Ordnung ist bei denen, um dann halt nicht irgendwie halt auch wirklich zu gucken, wo sind die Stärken und Schwächen von Leuten, um halt nicht irgendwie medizinische Sachen, sage ich mal, zu triggern, die irgendwie dann schlecht werden für den Athleten. Und das zusätzlich studiere ich aber auch noch Sport an der Sporthochschule in Köln.
Mhm.
Und konnte halt dann nach meinem Medizinstudium ganz gut in den Master reinkommen und so, dass ich halt, da so ein bisschen zweigleisig unterwegs bin von der Qualifikation her.
Würdest du sagen, dass du, das sind ja dann mittlerweile 3 Jahre, die du bisher dann Athleten betreust, was hast du so über die Jahre als Trainer dazu gelernt und inwiefern hat dir das vielleicht auch als Athlet weitergeholfen?
Ja, also was mir halt vor allem ich über den letzten Jahren halt gemerkt habe, ist, wie verschieden halt die verschiedenen Athleten sind. dass du halt auf der einen Seite Leute hast, die halt unglaublich gut, sag ich mal, ausdauernd sind. Mhm. Die bezeichne ich dann häufig so als Dieselathleten, sag ich mal. Die aber vielleicht dann irgendwie an den, wo es halt in der Grundschnelligkeit und sowas mangelt. Und die muss man halt einfach anders trainieren als Leute, die halt schon sehr, sehr gut, sag ich mal, sehr, sehr hohe Grundschnelligkeit haben, aber dann vielleicht eben an anderen Faktoren wie der Kraftausdauer oder sowas, das fehlt. Und dann muss man halt auch immer gucken, worauf bereitet sich dann einfach der Athlet quasi nachher vor. Also meistens arbeite ich mit meinen Athleten halt ganz viel so an den Schwächen in der Offseason. Und dann probiere ich halt meistens, wenn es dann eben auf die Saison zukommt, dann eben sehr, sehr fokussiert halt auch an den Wettkämpfen zu arbeiten.
War das schon immer irgendwie so ein Ziel oder so ein Wunsch von dir, auch mal Athleten zu betreuen, oder hat sich das dann so zufällig ergeben?
Also ursprünglich hat es sich schon auch so ergeben, weil ich dachte schon eher, dass ich irgendwann so eine ganz typische medizinische Richtung, sag ich mal, einschlage. Aber letztendlich ist es schon mein absoluter Traum, Medizin und Sport und Coaching halt zu verbinden und dann irgendwie später vielleicht irgendwie ein Zentrum für Sportmedizin zu machen, wo halt auch Sportwissenschaftler angestellt sind, die halt irgendwie die gleiche Vorstellung haben wie man selber, und sowas ist halt, das wäre ein Traum.
Und das heißt, du willst wahrscheinlich erstmal dann Master jetzt zu Ende machen und dann schauen, in welche Richtung du da beruflich gehen kannst?
Genau, also als Mediziner muss man halt immer noch diese Assistenzarztzeit machen, also das wird wahrscheinlich jetzt so nach Kona, sag ich mal, auf mich zukommen, und da kommt man halt einfach auch nicht drum rum. Und da werde ich aber auch probieren, immerhin auch auf jeden Fall die Coaching-Schiene halt auch noch mehr zu fahren und das halt weiter auszubauen, weil das ist einfach das, was mir eigentlich, sag ich mal, am meisten Spaß macht.
Das heißt, für die eigenen sportlichen Ziele wirst du dann erstmal in der Zeit zurückstecken, oder wie sieht's da aus?
Ja, mal schauen. Ich hoffe, dass ich einen Arbeitgeber finde, der vielleicht irgendwie eine 70- oder 80%-Stelle, sag ich mal, anbietet. Dann denke ich mal, ist es sehr, sehr gut möglich, auch noch ein gutes Programm zu fahren. Vielleicht nicht unbedingt Ironman die nächsten Jahre, vielleicht mehr 70-3. Aber ich glaube, in 70-3 habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass man da eigentlich immer noch so mit 12 bis 15 Stunden Training die Woche ein sehr, sehr gutes Programm machen kann. Und ich glaube, das ist was immer noch möglich ist.
Wie viel trainierst du jetzt?
Jetzt würde ich sagen, mache ich so 16 bis 20 Stunden die Woche. Also immer mal wieder unterschiedlich. Ich glaube, ich habe letztens geguckt, mein Durchschnitt war dieses Jahr 17 Stunden die Woche.
Wie verteilst du das so unter den drei Disziplinen?
Ja, der größte Anteil ist meistens schon das Radfahren. Ganz einfach, weil das natürlich man auch diese großvolumigen Radtouren, sage ich mal, machen muss. Und sonst habe ich halt meistens noch 2 bis 4 Schwimmsessions. Für Kona habe ich probiert, ein bisschen mehr zu schwimmen, weil ich denke, dass das Schwimmen hier sehr, sehr entscheidend ist. Und dann habe ich meistens so, ja, ich würde sagen so 50 bis 70 Kilometer die Woche am Laufen.
Das heißt, für die nächsten Jahre, selbst wenn es 70-3 ist, willst du schon noch auch weiterhin ambitioniert bleiben und dann nicht jetzt sagen, ich habe jetzt mit dem dritten Hawaii-Start und der Aufnahme in Swifty so viel erreicht, ich hänge das mehr oder weniger erstmal an den Nagel und konzentriere mich auf anderes? Oder wenn du jetzt so sagen müsstest, in den nächsten 1-2 Jahren, was würdest du dir da trotzdem wünschen, sportlich gesehen?
Ja, also ich glaube, ich weiß, dass ich nicht abschalten kann, so einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt wahrscheinlich im besten Alter, um wirklich Triathlon zu machen, und zu sagen, okay, das war's jetzt. Ja. Und ich weiß, dass ich dann, glaube ich, auch mental nicht gesund bleibe, sodass ich einfach sagen würde, dass ich probiere, es zweigleisig zu fahren, auch wenn es vielleicht dann crasht, aber ich möchte es auf jeden Fall weiter probieren, ja, definitiv.
Wir haben gerade schon so über Tim Donnen gesprochen, den du dann persönlich kennenlernen durftest, von dem du auch lernen durftest. Was sind sonst so Athleten, die dich über die Jahre inspiriert haben, vielleicht auch beeinflusst haben, auch unter dem Gesichtspunkt, dass du ja jetzt auch schon lange dabei bist? Also bist du so jemand, der da auch auf andere guckt und davon irgendwie sich so ein bisschen was auch abgucken kann?
Ja, total. Also absolut. Es gab immer mehrere Athleten, die mich halt auch so sehr inspiriert haben. Ich war ein unglaublicher Craig Alexander-Fan. Einfach auch vom Laufaspekt her, so von wie er quasi die Rennen gestaltet hat und wie konstant er quasi seine Pacing-Splits gemacht hat. Ich glaube, wenn man sich die letzten Athleten der letzten zehn Jahre anguckt und man guckt sich einfach die konstant in den Pacing-Splits an, ist, glaube ich, Craig oder Crowe immer noch der eigentlich so im Marathon eigentlich am besten runtergelaufen ist. Und ich glaube, wenn damals auch noch jemand gewesen wäre, wie jetzt Jan oder lass es Patrick Lange sein oder Sebastian Kienle. Ich glaube, dann wäre auch nochmal eine andere Dynamik, sage ich mal, damals drin gewesen. Und ja, jetzt finde ich es unglaublich schwierig. Ich mag sowohl Jan Frodeno, aber auch Sebastian Kienle. Finde ich unglaublich coole Athleten, die einfach auch total authentisch rüberkommen und halt trotzdem auf unglaublich heftigen Niveau halt unterwegs sind.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen, ja, ist ja auch so ein deutsches Phänomen. Ne? Jetzt sind es auch zwei, gerade von dem Patrick Lange hast du auch schon angesprochen. Würdest du, oder wie siehst du das so im Vergleich? Internationale Athleten gibt's ja auch genug. Wir haben jetzt ja ausschließlich über Langdistanzler gesprochen. Mhm. Natürlich in erster Linie, weil du auch auf der Langdistanz startest. Gibt's abgesehen davon auch noch irgendwie Leute, die du ja, irgendwie beeindruckend findest?
Also, ich meine, die meisten Kurzdistanzathleten, wo ich halt mich unglaublich so auf die Kurzdistanz, sag ich mal, viele Rennen geschaut habe, wie Alistair Brownlee, Javier Gomez, die ja alle auf der Kurzdistanz unterwegs waren, das waren ja, oder das sind ja quasi Athleten, die den Sport geprägt haben und die auch ganz neue Benchmarks gesetzt haben für alle anderen Athleten. Und momentan ist halt natürlich mit Mola halt noch jemand natürlich am Start, der auch noch echt gerade läuferisch halt, sage ich mal, Benchmarks setzt, aber ich finde, Javier Gomez war halt jemand, der in allen drei Disziplinen halt Benchmarks gesetzt hat, die einfach auch 6 Weltmeistertitel hinter seinem
wenn du alles zusammen ja sogar 8, ne, also 5-mal Kurzdistanz, einmal Xterra, 2-mal 70.3, okay. Also jemand, der quasi alles kann.
Ja, definitiv. Jetzt muss er nur noch Ironman können.
Ja. Wie würdest du das, die Entwicklung des Sports an sich, nicht nur des Profisports, sondern auch generell, wie du das erlebt hast, so innerhalb der letzten 10 Jahre, findest du, da hat sich groß was geändert oder was hat sich geändert?
Ja, also total. Ich finde, es ist halt eine viel größere Professionalisierung hat stattgefunden. So, also natürlich vor allen Dingen bei den Profis, sowohl was Material angeht, Windtunneltests, Aero-Sachen, sonstiges. Und ich finde halt dieses, früher finde ich, war Triathlon noch, hatte noch so einen Öko- oder Outsider-Charakter so ein bisschen.
Ja.
Und das nimmt, finde ich, persönlich mehr ab. Also auf der einen Seite sehe ich das natürlich irgendwie positiv, aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch negativ, dass halt auch sehr, sehr viel Geld für Material ausgegeben wird und sehr, sehr wenig für die Basics, wie gutes Training.
Ja, also man merkt bei dir, auch wenn du nicht als Profi an den Start gehst, du machst das schon sehr ambitioniert, auch durchdacht, achtest offensichtlich auf viele Dinge. Was ist das so in Bezug auf Ernährung? Ist das für dich ein großes Thema?
Ja und nein, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche, ich probiere mich halt sehr gesund zu ernähren und ausgewogen und ich würde sagen, ich esse relativ wenig tierische Lebensmittel, was eher aber aus medizinischer Sicht, sage ich mal, für mich so ein Gedanken einfach spielt. Es ist aber jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, okay, ich bin jetzt vegan oder sonstiges.
Ja. Vielleicht noch einmal zum Radtraining, auch konkret auf Zwift. Irgendwie ist jetzt auch so, dass bald wieder der Winter vor der Tür steht. Bist du jemand, der gut Rolle fahren kann? Ich meine, man könnte theoretisch Triathleten ja in zwei Lager unterscheiden. So, die sagen, ja, Rolle gar kein Problem und die, okay, es regnet in Strömen und -3 Grad. Ich komme dann in 2 Stunden wieder und lege mich in die Badewanne. Zu welchem Lager gehörst du?
Ja, ich muss sagen, ich fahre relativ gerne auf der Rolle. Also ich habe auch gerade so mit dieser Synchronisation mit ERG-Dateien, dass du quasi das Training vorher komplett planen kannst. Und ich habe mittlerweile irgendwie, ich glaube, 2000 Rad-Sessions, die ich einfach rüberziehen kann, dann einfach in Zwift. Meistens schreibt man sich ja als Coach nicht selber so gute Pläne für seine Athleten. Aber mir macht das durchaus Spaß. Und dann finde ich es auch sehr abwechslungsreich, wenn man halt ein Programm vor sich hat. Oder halt auch, muss ich sagen, ich bin mit einem Freund von mir jetzt öfters schon mal Swift-Rennen gefahren. Mhm. Das ist auch was, das unglaublich viel Spaß macht. Was auch verdammt hart ist, aber was wirklich auch verdammt viel Spaß macht.
Willst du mal da vielleicht kurz erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt? Also Rennen ist ja da, glaube ich, auch nicht gleich Rennen.
Ja, genau. Also bei auf Swift gibt es halt quasi die Möglichkeit, an Rennserien teilzunehmen, wo man halt quasi je nach Können wird man halt unterteilt in A, B, C und D Kategorien. Das messt sich halt quasi am Watt pro Kilogramm, quasi wie viel man an seiner FDP drückt. Und dann gibt es halt verschiedene Rennserien, an denen man teilnehmen kann, für die man halt, sage ich mal, verschiedene Punkte bekommt und wo es dann halt letztendlich verschiedene Preise gibt, die man halt quasi bekommen kann. Oder es gibt auch ganz einfache sage ich mal, Rennserien, die einfach just for fun, sage ich mal, ausgeschrieben sind. Mhm. Aber auf Swift gibt es halt eine unglaublich breite Rennkultur. Man kann ja nicht jeden Tag Rennen fahren, wenn man das möchte.
Es gibt, glaube ich, auch geführte Trainingseinheiten.
Genau.
Hast du das schon mal genutzt?
Genau, das ist halt das Weitere. Man kann halt quasi an Workouts teilnehmen und man kann sich auch aus Swift, sage ich mal, einen Trainingsplan noch zusammenstellen. Dann gibt es halt diese geführten Workouts quasi, wo, das habe ich auch gemacht als Guide quasi, wo man dann halt quasi mit 20 oder 30 Leuten das gleiche Programm absolviert und man bleibt halt komplett zusammen in der Gruppe und jeder macht dann zum Beispiel, weiß ich nicht, seine 5x8 Minuten an der Schwelle.
Also was natürlich ein großer Vorteil ist, dass man, auch wenn man irgendwie in seinem Zimmer alleine fährt, man nicht wirklich allein unterwegs ist. Siehst du da so ein bisschen die Gefahr, dass man, weil man ja mehr oder weniger schon Gegner in Anführungszeichen hat, manchmal über das Ziel hinausschießen kann?
Sicherlich. Also bei den Workouts kann man es ja relativ gut kontrollieren. Man kann ja auch, sage ich mal, wenn man gar nicht mehr kann, kann man ja auch das Workout von 100% auf 95% oder sowas herunterstellen. Oder wenn man vielleicht gerade keinen Ventilator in seinem Zimmer aufgestellt hat und man nicht wirklich die Watt nicht mehr drücken kann, sondern man komplett dehydriert nach Hause gerade quasi irgendwie in seinem Kämmerchen sitzt. Genau, aber sonst bei den Rennen natürlich, das geht relativ schnell.
Ja, ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine Typfrage. Eigentlich will man nur locker fahren und dann kommen da 5-6 Leute an, die einen überholen, dann drückt man irgendwie doch ein bisschen mehr
drauf. Ja, definitiv.
Drauf. Vielleicht gibt es da Leute, die ihr Ego eher dann zurücknehmen müssen. Ich glaube, in Abhängigkeit vom Rollentrainer, den man dann hat, kann man auch beispielsweise Steigung fahren, also wenn der Rollentrainer das simulieren kann. Ich glaube aber auch, man kann das ausstellen. Hast du damit schon mal Erfahrung gemacht? Also ich weiß halt, bei Zwift, weil ich auch selbst benutze, da gibt es ja Strecken mit Anstiegen,
ja,
wo du eine halbe Stunde quasi hochfahren musst, was dann dementsprechend der Rollentrainer auch so steuert. Hast du das schon mal ausprobiert?
Ja, klar. Also das ist ja gerade, wenn man irgendwie so, man kann ja bei Zwift entweder frei fahren oder quasi mit Workouts und im Ergo-Modus quasi. Und wenn man frei fährt, ist es halt schon sehr, sehr realistisch, wenn man auf einmal auf einen 10% Berg trifft, dass es sich auch wirklich anfühlt für 10%. Und ja, das kann man sogar relativ gut nutzen. Ich mache das manchmal mit Bergsprints quasi, dass man halt quasi ganz bewusst diese 10% quasi Steigung anvisiert, dann, weil ich nicht 20 Sekunden lang hochfährt, hochballert und dann halt quasi wieder wendet, so runterfährt und wieder hochfährt. Das geht ganz gut.
Ja, ich gehe mal davon aus, dann fährst du auch einen relativ hochwertigen Smart-Trainer.
Und nicht, genau, ja. Also sind wir von Wahoo komplett ausgestattet worden mit, ja, mit dem Kicker und das ist schon sehr, sehr ordentlich.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass es im nächsten Winter vielleicht auch noch ein paar neue Strecken gibt. Ich habe jetzt nur gesehen, hast du schon mal, ich glaube Innsbruck war das jetzt, ne?
Ja, genau.
Ja, wie macht das für dich, nimmst du das überhaupt wahr irgendwie, auf welchen Strecken du unterwegs bist, oder geht es dir da in erster Linie einfach darum, dass da irgendwie andere noch auf der Strecke sind, oder also bist du jemand, der da auf den Bildschirm wirklich rauf guckt, oder läuft das eher so nebenbei?
Nee, ich gucke, also wenn ich frei fahre, gucke ich schon, muss ich sagen, auf den Bildschirm, und dann finde ich halt auch so Strecken wie Innsbruck oder so, die man vielleicht schon mal selber gefahren ist, halt auch super, super interessant. Und genau, jetzt wird auch bald eine Strecke noch veröffentlicht, die auch nochmal mega viel interessanter ist, sage ich mal. Das ist schon.
Ah, du weißt schon mehr als der Rest der Welt.
Ja, aber das dazu darf ich leider nicht sagen.
Nee, sind wir alle gespannt. Wer weiß, wann das jetzt rauskommt. Also vielleicht wird er auch schon auf der Strecke gefahren. Ja. Dann wäre es auch gar nicht so schlimm. Aber ich merke schon, ich will dir gar nichts entlocken, nicht, dass du Probleme bekommst. Ja, was mich immer noch so mehr oder weniger als Abschlussfrage interessieren würde, was macht Triathlon für dich aus? Also warum liebst du diesen Sport? Warum bist du diesem Sport schon so viele Jahre treu geblieben?
Ich glaube, was es für mich vor allen Dingen ausmacht, ist dieser Moment, im Jetzt quasi zu leben. Also nicht, ich finde, im Rennen hat man ganz oft, dass man sich so quasi auf sich selber konzentrieren muss, dass man halt nicht voranschaut und auch nicht zurückguckt, sondern einfach wirklich im Moment ist. Und das ist ganz, ganz selten eigentlich geworden in unserer Gesellschaft oder generell, dass man einfach wirklich einen Moment hat, in dem man präsent ist. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was so Triathlon für mich am Anfang ausgemacht hat. Ich glaube, das gibt es auch in anderen Ausdauersportarten, aber ich finde einfach auch diese Kombination, sage ich mal, stellt für mich halt einen ganz besonderen Reiz dar.
Das klingt so ein bisschen so, im Moment oder bei sich selbst sein, so als Form der Meditation auch? Oder so mehr oder weniger für in der, also heutige Gesellschaft, sagst du ja selbst, ist ja meistens so schnelllebig und irgendwie viel, viel Stress. Ist dann das für dich auch so ein bisschen der Sport, die Auszeit, die man sich nehmen kann?
Definitiv. Also klar, es hat einfach auch, einerseits hat es, denke ich, schon einen meditativen Charakter. Ich meine, jede Sportart, sage ich mal, die so sehr repetitiv ist, die man halt auch meistens oder viel auch alleine macht, hat, glaube ich, einfach auch diesen selbstberuhigenden Charakter. Und andererseits glaube ich, dass man halt auch sehr, sehr viel über sich selber dadurch lernt.
Ja, und dann vielleicht noch als letzte Frage aus Coach-Sicht. Wenn du etwas herausfinden könntest in trainingstechnischer Sicht, was jetzt noch keiner weiß, was man erforschen könnte, welches Wissen hättest du dann gern?
Meinst du jetzt aus physiologischer Sicht, was man da...
Ganz egal. Also Sachen, die beispielsweise noch nicht irgendwie klar bewiesen sind, wo die Studienlage nicht eindeutig ist, was würdest du da gerne, wenn du dich entscheiden könntest, jetzt schon wissen, was mal vielleicht irgendwann rausgefunden wird?
Ja, also wissenschaftlich gibt es immer so diese Diskussion mit Ermüdung, dass die einen sagen, Ermüdung entsteht im Kopf, die anderen sagen, Ermüdung entsteht quasi in peripheren Prozessen. Und das ist was unglaublich faszinierend für mich ist, worüber ich auch im Moment meine Doktorarbeit schreibe und was aber wirklich noch nicht wirklich verstanden ist quasi, wo quasi genau die Ermüdung stattfindet. Und das wäre schon was man, wenn ich in den nächsten Jahren gut rausfinden kann und da halt die Studienlage noch weiter zu verstärken. Zum Beispiel, es gab da von Red Bull vor 5 Jahren quasi so ein Experiment mit Jesse Thomas zusammen und mit noch 2 relativ hochklassigen von Athleten von Red Bull, die halt quasi probiert haben, eine Stimulation des vorderen Cortex quasi zu machen und dadurch halt probieren, die Performance zu verbessern. Das Experiment hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Die Leute haben sich nicht verbessert. Aber es war einfach ein unglaublich interessanter Ansatz, mal halt probieren, aus der Richtung halt quasi so zu argumentieren. Oder es gibt einen Hersteller von Kopfhörern, der halt probiert, irgendwie mit quasi einer Stimulation des Cortex halt da quasi weiter zu forschen. Und generell, wie Ermüdung entsteht und wie man quasi auch trainieren kann, nicht so stark zu ermüden, ist was mich stark fasziniert.
Vielleicht auch so ein bisschen dann in bis zu welchem Punkt genau der Kopf halt den Körper auch wirklich besiegen kann, theoretisch?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist halt auch, ab wann quasi geht das überhaupt los, dass man quasi schon vom Kopf her eine gesteuerte Ermüdung quasi bekommt, ohne dass halt quasi eigentlich peripher irgendwas passiert.
Ja.
Ich meine, es gibt so, da muss man einfach nur mal 3 Tage irgendwie eine 24-Stunden-Schicht in einem von diesen gehabt haben und danach ist einfach jede Trainingseinheit dahin und eigentlich gibt es peripher nicht wirklich einen Grund, warum das quasi da ist. Man ist halt nur unglaublich ermüdet, aber trotzdem kann man im Training nicht mehr das abrufen, was man normalerweise abrufen kann.
Ja. Ich habe da jetzt gerade so diese Bilder von Lionel Sanders im Kopf, wie er irgendwie in einem von seinen Videos auch sagt, jetzt irgendwie beim letzten Intervall, er glaubt, er schafft das nicht mehr und er dann sogar im Video kurz danach erklärt so, man sieht, mein Kopf sagt mir, ich kann jetzt nicht mehr, wollen wir mal gucken, ob das stimmt,
ja.
Oder ob das quasi nur Illusion ist. Das ist ja quasi genau das, was du meinst.
Definitiv.
Ja, spannend. Dann schauen wir mal, ob da in den nächsten Jahren was aufgelöst werden kann oder inwiefern in der Richtung noch geforscht wird. Ja, erstmal vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre viel Erfolg, sowohl im Sportlichen als auch im Beruflichen. Und wir sehen uns sicherlich mal wieder und ich bin gespannt, wo das alles hingeht in nächster Zeit.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.